Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Willkommen zu einer Sendung, die sich auf unerschlossenem Gelände bewegt oder unbekannte Terrains sondiert. Das Kultursymposium Weimar nämlich behauptet, die Route wird neu berechnet und erhofft sich Orientierung in einer unübersichtlich gewordenen Welt. Wir haben eine Wiederentdeckung in der Malerei im Programm, die französische Impressionistin Berthe Morisot nämlich. Und wir sondieren das Neue beim Afrikolone Festival, das bereits zum 5. Mal in Köln stattfindet. Es präsentiert afrikanisches Theater, Tanz, Performance, Musik und Literatur mit über 50 KünstlerInnen, unter anderem aus Burkina Faso, Belgien, Elfenbeinküste, Kamerun, Mali, Nigeria, Südafrika, Österreich und Deutschland. Mit Gerhard Haag, dem ehemaligen Leiter des Kölner Bauturmtheaters und der künstlerische Leiter des Afrikolone Festivals, habe ich gesprochen und ihn gefragt, Herr Haag, mit einem Paukenschlag als Ouvertüre haben Sie das Festival eröffnet, nämlich mit Achille Mbembe, dem großen Theoretiker des Postkolonialismus in Afrika, mit einer Vorlesung an der Universität und einem Museumsgespräch. Was haben Sie als Kenner auch der schwierigen Beziehungen zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent daraus mitgenommen?
Ja, man nimmt natürlich seine Gedanken mit, die er präsentiert. Er wendet sich ganz klar gegen die Vergrenzung, die er konstatiert auf der Welt, dass die Grenzen nicht mehr ein Gebiet abgrenzen, sondern Sicherheitsgrenzen werden, wo die bewaffnet sind, die hochgerüstet sind, um Menschen abzuhalten, von einem Ort zum anderen zu gehen. Wobei er sagt, zur Humanität gehört das radikale Recht der Mobilität. Und das legt er in radikalen Gedanken dar. Er sagt zum Beispiel auch, dass es für die ganze Welt wichtig ist, dass Afrika für sich selbst sorgt. Er ist also ein großer Vertreter auch des Self-Empowerment, der Selbstermächtigung der afrikanischen Zivilgesellschaften. Und wird da mit Felwin Sarr auch gleichgestellt und mit dem er ja sehr eng zusammenarbeitet. Und auch die Atelier de Pensée in Dakar leitet. Besonders toll war es, diesen Mann auch zu erleben, wie er denkt. Also ein denkender Mensch war ein großer Genuss. Gestern Abend gab es ja das Museumsgespräch, das Sie angesprochen haben, zur Frage der Rückführung gestohlener Kulturgüter, wo er eben ganz klar sagt, mit Rückgabe ist nichts gelöst. Es geht um die Wahrheit. Und ob die Wahrheit bei der Rückgabe erarbeitet wird, herausgestellt wird oder beim Hierlassen, ist egal fast. Er spricht sogar den Europäern fast das Recht ab, die Kulturgüter zurückzugeben, weil es ist wie ein Ablasshandel und wieder fühlen sich die Europäer gut, weil sie haben ja nun alles wieder zurückgegeben.
Sie haben den zweiten Theoretiker, der indirekt beim Festival zu Gast ist, schon genannt, Felwin Sarr. Er hat zusammen mit Benedikt Savoy im Auftrag von Emmanuel Macron die Empfehlungen zur Restitution von Kunstschätzen aus Kolonialbesitz erarbeitet, über die wir sehr viel diskutiert haben in den letzten Monaten. Felwin Sarr ist präsent mit einem Theatermonolog, mit einer Art Rede an die afrikanischen Nationen, der in Köln Deutschlandpremiere hat.
Ja, den Monolog hat er geschrieben für Etienne Minungu, den Festivalleiter in Burkina Faso. Etienne Minungu ist ein großartiger Schauspieler, den wir auch schon öfter zu Gast hatten hier in Köln. Und der Monolog Trass, Spuren, ist eine Rede, die eigentlich die ganze Menschheitsentwicklung beinhaltet, aber mit dem Fokus auf den afrikanischen Gesellschaftsbezug. Also er fordert dann im Grunde genommen eben die afrikanischen Gesellschaften auf, wie auch in seinen Büchern, orientiert euch nicht am Außen, sondern am Innen. Nehmt die eigenen Traditionen wieder wahr. Kümmert euch um eure eigene Geschichte. Lest das. Lasst euch das erzählen. Wir haben so viel Reichtum in der eigenen Geschichte, sagt er, dass wir nicht nach draußen gucken müssen, uns vergleichen müssen mit anderen Nationen, die natürlich technisch weiterentwickelt sind, moralisch oft eher hinterherhinken.
Es gibt beim Afrikolone Festival Installationen, es gibt Tanz, es gibt Theater. Mich würde ganz allgemein interessieren, wie dieser Brückenschlag zwischen Afrika und Europa oder Deutschland denn gelingen kann. Wie viel fremde Kultur ist uns hierzulande zumutbar und wie viel europäisch gecastetes Programm?
Ja, das ist eine Frage, die uns natürlich permanent begleitet bei der Festivalprogrammierung. Oft denke ich, es gibt ja gar kein afrikanisches Theater. Es gibt Theater von Leuten, die in der Wirklichkeit stehen, die einen sehr politischen Ansatz haben. Wir machen dazu auch mit dem ITI, dem Internationalen Theaterinstitut, eine Tagung zum Thema Macht, Wechsel, Kooperation, wo es darum geht, die berühmte Augenhöhe, auf der man sich begegnen soll, mal unter die Lupe zu nehmen. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Wir haben mehrere Koproduktionen in den letzten Jahren gemacht mit afrikanischen Kompanien. Und meine Erfahrung ist, dass der erste Schritt zu erreichen der Augenhöhe muss sein Transparenz. Wir legen alles offen, alle Kalkulationen liegen offen auf dem Tisch. Und das ist schon mal gut, weil das Geld kommt ja meistens aus Europa und impliziert eigentlich ein Machtverhältnis, was wir aber unterlaufen wollen und was wir dekonstruieren wollen.
Ganz kurz zum Schluss, Gerhard Haag, was würden Sie uns im Hinblick darauf denn besonders empfehlen?
Ein besonderes Beispiel in diese Richtung ist das Stück »Die Revolution frisst ihre Kinder«, eine Koproduktion mit dem Schauspiel Graz vom Regisseur Jan-Christoph Gockel. Eine Truppe europäischer Künstler reist nach Burkina Faso, Dantons Tod im Gepäck, und wollen den Afrikanern nun die Werte der Aufklärung nahebringen. Geraten aber in Burkina Faso 2014 in einen Volksaufstand, der zum Sturz der Diktatur führt. Und die Regisseurin ist nun eine verkappte Revolutionärin, glaubt, sie hat den ganzen Revolutionssturm ausgelöst und dreht im Grunde irgendwie durch. Das Ensemble zerstreut sich in alle Winde. Und es ist eben eine Kritik an der Hybris der Europäer, die oft denken, man bringt denen was bei, ein Entwicklungshilfeprojekt, das sind wir nun wirklich nicht. Und gleichzeitig ist es aber sehr unterhaltsam, sehr komisch und kritisiert auch ein bisschen die Strukturen des hiesigen Stadttheaters.
Gerhard Haag, künstlerischer Leiter des Afrikolone Festivals, war das. Es läuft noch bis Ende Juni in Köln. Manet, Monet, Degas, Renoir. Ausstellungen mit den Namen der berühmten Impressionisten laufen immer und immer sehr erfolgreich. Ein ganz wichtiger Name fehlt hier aber, der einer Frau, Berthe Morisot. Sie spielte eine geradezu zentrale Rolle in der Pariser Kunstszene in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dennoch steht sie bis heute im Schatten der großen Kollegen. Und einem breiteren Publikum ist die impressionistische Malerin ganz unbekannt geblieben. Das Musée d'Orsay in Paris leistet tätige Wiedergutmachung und verschafft Berthe Morisot mit einer großen Retrospektive endlich die Anerkennung, die sie seinerzeit schon hatte, als Mitglied der französischen Avantgarde und als bedeutendste Malerin ihrer Zeit. Nicht weniger als 73 Gemälde sind dort jetzt zu sehen. Katrin Hondl bewertet die Schau als Meilenstein in der Museumsgeschichte.
Frauen bei der Arbeit im Musée d'Orsay. Zur Pressevorbesichtigung der Berthe Morisot-Ausstellung sind fast ausschließlich Journalistinnen gekommen. Zwei Frauen haben die Schau kuratiert und Femme au Travail, Frauen bei der Arbeit, ist auch ein Raum der Ausstellung überschrieben. Wir sehen Frauen beim Wäscheaufhängen, bei der Näharbeit, beim Hantieren mit Kittelschürze in Küche und Esszimmer, das Kindermädchen mit dem Kind. Und wir sehen eine Künstlerin bei der Arbeit, Berthe Morisot. Sie hat sich ganz in der Tradition der Künstler selbst Porträts gemalt. In der rechten Hand Palette und Pinsel, der Blick ist auf die Betrachterinnen und Betrachter des Bildes gerichtet. Es ist ein provokanter Blick. Berthe Morisot war sich ihres künstlerischen Werts bewusst, auch wenn sie oft zweifelte, sagt die Kuratorin Sylvie Patry. Die Tatsache, dass sie heute weniger bekannt ist als die anderen Impressionisten, hängt zweifellos damit zusammen, dass sie eine Frau war. Ihr ging es darum, als professionell anerkannt zu werden, als echte Künstlerin, für die Malerei Arbeit ist und nicht nur ein charmantes Talent, wie man damals sagte. Berthe Morisot war eine Malerin des modernen Lebens und stand als solche ihren männlichen Kollegen in nichts nach. Dem dominierenden Klassizismus in der Malerei des 19. Jahrhunderts setzte sie Momentaufnahmen des Lebens entgegen. Als Frau der französischen Bourgeoisie konnte sie das moderne Leben allerdings nicht wie die männlichen Impressionisten in den Bars, Cabarets und Theatern von Paris malen. Ihre Malerei ist eine Malerei des Innenlebens, der Intimität. Letztlich zeigt sie die neue Lebensweise in den Pariser Appartements, das Leben mit der Familie und Freunden. Seestücke oder Strandszenen verweisen auf die Entwicklung des Tourismus in der Normandie. Sie malt keine Sozialchronik, keine Dokumente. Es ist einfach die Welt, wie sie um sie herum ist. Modernes Leben, das würdig genug ist, Gegenstand eines künstlerischen Werks zu sein. Auch die impressionistischen Männer malten häusliche Szenen. Bei Berthe Morisot aber war das Fehlen vermeintlich spektakulärer Gemälde ein Vorwand, ihre Malerei weniger ernst zu nehmen. Dass sie an fast allen Ausstellungen der Impressionisten teilnahm, Edgar Degas sie in der impressionistischen Gruppe für unverzichtbar hielt und ihre Bilder zeitweise sogar höhere Preise erzielten als die der Männer. Es half nicht. Berthe Morisot wurde nach ihrem Tod 1895 zu einer Randfigur der Kunstgeschichte. Frappierend zeigt sich diese Marginalisierung jetzt auch in der Ausstellung im Musée d'Orsay.
Ce qui est frappant dans l'exposition, c'est la proportion des œuvres, près de 40% des œuvres qui viennent de collections privées.
Gut 40% der Werke stammen aus Privatsammlungen. Das zeigt das geringe Interesse der Museen an Berthe Morisot. Außer im Pariser Marmonton Museum, das eine Schenkung der Familie bekam, gibt es kaum Bilder von ihr in musealen Sammlungen. Und das, obwohl Morisot künstlerisch oft sogar radikaler, moderner erscheint als die berühmten Männer. In ihrer lichten, gestisch immer freier werdenden Malerei lösen sich Formen und Linien auf. In einem Seestück von 1875 sind die Menschen im Vordergrund kaum mehr als Farbe. In ihren Gartenszenen verschwimmen Menschen und Pflanzen in grünem Licht. Ähnlich wie Monet in seinen Seerosenbildern spielt Morisot mit den Grenzen zur Abstraktion. Was die zeitgenössische Kritik offenbar als weibliche Zögerlichkeit interpretierte. Der Engel des Unfertigen, nannte sie 1880 ein Journalist. Erst in den 1970er und 80er Jahren entdeckte eine neue Generation feministischer Kunsthistorikerinnen, vor allem in den USA, die Impressionistin Berthe Morisot neu. Auch die Initiative zur aktuellen Ausstellung kam aus Nordamerika, wo sie in Quebec, Philadelphia und Dallas gezeigt wurde.
You know, in spite of being a woman, she's a great painter, but I do think it's important to really think about.
Ungeachtet dessen, dass sie eine Frau ist, ist sie eine großartige Malerin, sagt Co-Kuratorin Nicole Myers vom Dallas Museum of Art. Aber es ist sehr wichtig, an die Schwierigkeiten zu denken, mit denen sie im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen konfrontiert war. Das Musée d'Orsay geht jetzt noch einen Schritt weiter. Parallel zu der längst überfälligen und absolut sehenswerten Berthe Morisot-Schau wird in einigen Tagen ein neuer Parcours durch die Sammlung des Museums führen. Unter dem Titel »Frauen, Kunst und Macht« soll die Aufmerksamkeit auf Künstlerinnen, Sammlerinnen, Mäzeninnen und Kunstkritikerinnen gelenkt werden. Frankreichs Museum des 19. Jahrhunderts ist im 21. Jahrhundert angekommen. Endlich!
Katrin Hondl über die Retrospektive zum Werk von Berthe Morisot im Musée d'Orsay in Paris. Die Route wird neu berechnet. Beim Autofahren, wenn eine Maschine diesen Satz spricht, dann sind das ein paar bange Sekunden, in denen man verrückte Dinge tun kann, wie zum Beispiel einen Kreisverkehr mehrfach umrunden, bis der Navi einen wieder in die richtige Spur gebracht hat. Das zweite Kultursymposium des Goethe-Instituts in Weimar will den Satz »Die Route wird neu berechnet« gesellschaftspolitisch ausdeuten und fragt nach Orientierung in einer immer komplexeren Welt. Und das mithilfe von über 70 Expertinnen und Experten aus dem Bereich Kultur, Wissenschaft, Medien, Wirtschaft oder Politik und mit insgesamt über 300 TeilnehmerInnen. Es geht international zu in Weimar und interdisziplinär und ich konnte am Vormittag mit Daniel Göpfert sprechen, dem Projektleiter des Kultursymposiums in Weimar. Er wagt gleich am Eröffnungsabend einen Blick in die Zukunft mit der indischen Designerin und Futuristin Anab Jain, die Zukunftsszenarien kreiert und imaginiert. Wie müssen wir uns das vorstellen, habe ich ihn zuerst gefragt.
Ja, das ist eine spannende Art und Weise, wie Anab Jain an diese Fragen herangeht, wie wir in Zukunft leben werden. Sie spricht mit Wissenschaftlern und sie designt Zukunftsszenarien, wie sie eintreten könnten. Sie versucht, Prognosen zu erstellen und diese dann möglichst plastisch, möglichst praktisch herzustellen, nachzubauen, schon mal vorab. Also sie baut dann zum Beispiel eine Welt oder eine Straße, in der Drohnen fliegen und uns überwachen oder Werbedrohnen unterwegs sind, die unsere Gesichtszüge ablesen und gucken, für welche Art von Werbung wir in dem Moment gerade empfänglich sind und die entsprechende Werbung dann uns zeigen. Oder sie produziert Atemluft aus Städten des Jahres 2050, wo man schon einmal eine Nase nehmen kann und sich dann überlegen, ob man weiter mit Kohle heizen möchte oder mit Benzinautos fahren. Und insofern erhoffen wir uns da einen einerseits unterhaltsamen, spannenden, konkreten, aber auch ja vielleicht zum Nachdenken anregenden Vortrag von Anab Jain.
Nochmal zum Ausgangspunkt zurück. Die technischen Möglichkeiten werden immer größer, die gesellschaftlichen Herausforderungen auch. Und der Zustand der Welt kommt einem vor wie damals bei der Erfindung der Eisenbahn, als der Indianer sagte, sinngemäß, die Seele ist aber noch nicht dabei bei dieser Geschwindigkeit. Wir kommen einfach nicht mehr mit. Kein Mensch und auch nicht die Europäische Union ist in der Lage, Globalisierung, Klimawandel, Migration und sagen wir mal soziale Medien zusammenzudenken. Was war konkret Ihr Anliegen oder Ihr Erkenntnisinteresse mit diesem Symposium?
Also uns ist aufgefallen, sicherlich fällt das vielen Menschen auf, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr viele Dinge sehr schnell sich verändern und zwar in vielen Bereichen parallel. Und wir haben uns drei dieser Bereiche mal rausgegriffen und gesagt, die möchten wir mal näher betrachten und auch die Wechselwirkungen zwischen diesen Veränderungsprozessen in den Blick nehmen. Das ist zum einen das Thema der Autonomie, die Frage, wie künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren und Jahrzehnten unser Leben und unser menschliches Selbstbild verändern wird. Wenn es absehbar ist, dass Computer, Maschinen, intelligente Algorithmen viele Dinge schon jetzt besser können als der Mensch, zum Beispiel Schach spielen, aber in absehbarer Zukunft auch viele andere Dinge, dass also auch viele Berufe wegfallen werden und vielleicht ganz neue Berufe entstehen werden. Das ist also ein großes Feld, der technologische Wandel. Dann haben wir als zweiten großen Bereich die globale Erfolgswelle des Populismus und Nationalismus, die wir in den letzten Jahren beobachten konnten, hier in Europa, aber auch ja in Ländern wie den USA, Brasilien und weltweit. Und da möchten wir auch fragen, ist das ein temporärer Zustand? Wird sich das bald wieder geben? Oder stehen wir vielleicht am Anfang einer größeren, ja fast einer Epochenwende hin zu einem neuen Zeitalter neuer Nationalismen? Und das möchten wir uns angucken, die Ursachen dieser Entwicklung, die Mechanismen, die wirksam werden und die möglichen Folgen. Und als drittes großes Thema schauen wir uns die Zukunft der Wirtschaft an, wo sich ja auch in den letzten 20 Jahren enorm viel getan hat. Es gibt heute riesige Unternehmen, die vor 20 Jahren noch niemand kannte und die heute ja zu den globalen Spitzenunternehmen zählen, die großen Zugriff auf Datenmengen haben und damit Dinge tun, wo wir mit der Gesetzgebung immer hinterherhinken und auch mit der Steuergesetzgebung. Und eine übergreifende Frage zu diesen Sektoren ist die Frage der Orientierung. In einer Welt, die sich so schnell verändert, in der ja auch Wahrheiten verschwimmen, wo immer mehr Leute Informationen senden und wir als Empfänger überlegen müssen, wem können wir eigentlich noch vertrauen, wo kriegen wir gesicherte Informationen her? Da ist die Frage der Orientierung bedeutender als je zuvor.
Stichwort digitaler Wandel. Sie schauen explizit etwa nach Lettland, das ja als Vorreiter und Musterland der Digitalisierung gilt und extrem weit ist bei der sogenannten E-Governance. Mit durchschlagendem Erfolg, vor allem für die heimische Wirtschaft, wie ich lese.
Genau, also da haben wir eine Frau zu Gast, Katrin Nyman-Metcalf, das ist eine Beraterin der estnischen Regierung und wenn man so will, eine der Mütter des estnischen digitalen Erfolgs. Estland ist ja Vorreiter in vielen Bereichen, wenn es um das Digitale geht und der Staat hat es sich dort zur Aufgabe gemacht, eigentlich den Bürgern und Unternehmen das Leben größtmöglich zu erleichtern, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Also es ist wahrscheinlich in keinem Land der Europäischen Union so einfach wie in Estland ein Unternehmen zu gründen und mit so wenig physischem Aufwand verbunden. Man kann das sogar tun, wenn man gar nicht in Estland ansässig ist. Man kann sich dann eine sogenannte E-Residency besorgen, also eine Staatsbürgerschaft von Estland nur über das Internet. Und auch in den
die
Schulen.
Die sogar der Papst hat?
Genau, die hat sogar der Papst und Angela Merkel wohl auch. Davon kann man sicherlich auch, man muss nicht alles übernehmen, aber man kann sicherlich davon lernen, was Estland in den letzten 20 Jahren richtig gemacht hat. Und das wird sicherlich auch ein spannender Beitrag zu dem Symposium.
Das wissenschaftlich-diskursive Programm wird künstlerisch angereichert und hält auch partizipative Formate bereit. Vielleicht beschreiben Sie mal ganz kurz eines davon und auch den speziellen Erkenntnisgewinn, den Sie sich davon versprechen.
Ja, also es ist ein relativ breit gefächertes künstlerisches Programm. Es gibt unter anderem ein Ballett auf der Bühne von einem taiwanesischen Choreografen Huang Yi. Und das Besondere ist, es ist ein Ballett, wo ein Mensch und ein Roboter zusammen tanzen. Und zwar ein großer Industrieroboter, der über 700 Kilo wiegt. Wir mussten eigentlich die Bühne verstärken dafür, dass der da überhaupt stehen kann. Und das steht natürlich sinnbildlich für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen, zwischen Algorithmen und uns, die ja in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle spielen wird. Digitale Assistenten spielen ja heutzutage in unserem Leben schon eine große Rolle und die Beziehung zwischen Menschen und Robotern ja, werden noch ganz viele weitere Facetten entwickeln. Wir haben da auch inhaltliche Beiträge dazu, etwa Mari Matsutoya, eine japanische Künstlerin, die sich mit dem Phänomen Hatsune Miku beschäftigt. Das ist ein Popstar in Japan, ganz bekannt, hat viele 100.000 Follower auf Instagram, füllt große Stadien mit Fans bei Konzerten. Das Besondere ist, es gibt sie gar nicht. Es ist ein rein virtuelles Produkt, diese Hatsune Miku, und trotzdem ist sie so erfolgreich. Oder wir haben Karen Dolver zu Gast, eine Start-up-Unternehmerin aus Norwegen, die baut Avatare, die in Schulklassen sitzen können, wenn ein einzelnes Kind zum Beispiel über längere Zeit krank ist, nicht physisch am Unterricht teilnehmen kann, dann kann es mit Hilfe dieses kleinen Roboter-Avatars doch mitbekommen, was in der Klasse passiert, kann sehen und hören, was geschieht und kann auch aktiv am Unterricht teilnehmen.
Das Goethe-Institut ist als Global Player der besonderen Art ja prädestiniert dazu, diese vielen unterschiedlichen Ansätze zusammenzubringen. Sie fungieren in den Ländern vor Ort ja zum Teil selbst auch als Think Tank und als Motor kultureller Entwicklung. Im Vorfeld des Symposiums in Weimar, lese ich, gab es zum Beispiel eine Bustour im Senegal, mit deren Hilfe Schülerinnen und Schüler über Fake News und den kritischen Umgang mit sozialen Medien aufgeklärt wurden.
Ja, in vielen Ländern Afrikas, also im Senegal zum Beispiel, sind die sozialen Medien die Informationsquelle Nummer eins, gerade bei jungen Menschen. Die informieren sich nicht über klassische Medien, sondern vor allem eben über das, was ihnen Freunde und Bekannte schicken und weiterleiten und mit ihnen teilen. Und gleichzeitig gibt es keine systematische Sensibilisierung dafür, wie mit den verschiedenen Graden an Wahrheit, die ja im Internet kursieren und bestimmten Meinungen, die nicht als Meinungen gekennzeichnet sind oder auch Fakten, die gar keine Fakten sind, wie damit umzugehen ist. Diese Sensibilisierung findet nicht statt und da setzen wir an und haben eben eine Reihe von Workshops durchgeführt, wo wir mit Schülerinnen und Schülern darüber gesprochen haben und überlegt haben, wie können wir eigentlich herausfinden, ist eine Information, die ich im Internet erhalte, verlässlich? Was sind die Quellen? Wie kann ich das nachprüfen? Was kann ich glauben? Wo bin ich lieber vorsichtig? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, gerade in Zeiten, wo auch in anderen Ländern, auch nicht nur in Afrika, sondern auch in anderen Teilen der Welt natürlich Populisten à la Couleur Dinge in die Welt setzen, einfach Behauptungen streuen. Wir haben ja ein ganz prominentes Beispiel mit dem amerikanischen Präsidenten, der auch ein, sagen wir mal, flexibles Verhältnis zur Wahrheit hat. Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit, Fakten von Fake News unterscheiden zu können, die wir auch weiter fördern sollten.
Hilfestellung in einer unübersichtlichen Welt. Die Route wird neu berechnet. Das dreitägige Kultursymposium in Weimar ab heute Abend. Projektleiter Daniel Göpfert war hierzu im Gespräch. Und unser Schwesterprogramm DLF Kultur ist Medienpartner. Dort finden Sie viele weitere Berichte und Gespräche zum Thema. Jetzt fehlen hier noch die Kulturmeldungen. Susanne Lurweg berichtet von Texten berühmter Männer, die ihren Besitzer wechseln.
Tja, unter anderem können Besucher des Nobelpreismuseums in Stockholm sich auf ein Manuskript von Albert Einstein freuen. Denn dort wird ab sofort eine Arbeit des Physikers zu sehen sein, in der er eine Variante seiner allgemeinen Relativitätstheorie verfasst hat. Den Nobelpreis hat Albert Einstein zwar für seine Deutung des Gesetzes der photoelektrischen Effekte erhalten, aber die Besucher des Nobelpreismuseums, so die Verantwortlichen, sind an allem rund um Leben und Werk des bekannten Physikers interessiert. Sehr viel leichter als Einsteins Schriften dürften die Werke aus dem Nachlass des Musikers und Komponisten Rio Reiser zu verstehen sein. Und diese kommen ins Deutsche Literaturarchiv nach Marbach. Gestiftet haben Reisers Brüder Peter und Gerd Möbius Manuskripte, Briefe, Theaterstücke und Drehbücher sowie das digitale Archiv. Als zentrale Figur der Band Tonsteine sterben prägte Reiser die musikalische Szene der 1970er und 1980er Jahre mit. Als einer der ersten Rockmusiker sang er fast nur deutsche Texte. Sein Pseudonym wählte er nach dem Roman Anton Reiser des Goethe-Zeitgenossen Karl Philipp Moritz. Um Schriften geht es auch und vor allem im deutschen Buchhandel und dort gibt es einen Wechsel an der Spitze des Börsenvereins. Die Verlegerin Karin Schmidt-Friedrichs wird neue Vorsitzende und folgt damit auf den Buchhändler Heinrich Riedmüller. Die 58-Jährige leitet den Hermann-Schmidt-Verlag in Mainz, den sie nach einem Architekturstudium gemeinsam mit ihrem Mann aufgebaut hat. Ihre Amtszeit an der Spitze des Börsenvereins des deutschen Buchhandels wird sie nach der Buchmesse in Frankfurt beginnen. Nicht unbedingt Worte, sondern Bilder standen im Zentrum des Malergenies Vincent van Gogh. Nun wurde der Revolver, mit dem sich van Gogh das Leben genommen haben soll, in Paris versteigert. 162.500 Euro hat ein unbekannter Privatsammler für die Waffe bezahlt. Der Revolver war 1965 von einem Landwirt in einem Feld nördlich von Paris entdeckt worden. Ob sich der Maler tatsächlich mit dieser Waffe das Leben nahm, ist allerdings nicht sicher. In dem kürzlich erschienenen Film von Julien Schnebel wird Van Gogh von Kindern erschossen.
Und das war Kultur heute. Wir sind auch im Netz und in unserer Audiothek-App, also jederzeit zu haben. Hören Sie gern rein. Und noch ein Hinweis auf die Information am Abend, gleich nach den Nachrichten. 4 prorussische Rebellen sind jetzt angeklagt im Fall des abgeschossenen Flugzeugs MH17. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.